Für mich zählt immer, dass der Zuschauer gut unterhalten wird, dass der Zuschauer auch was mitnimmt von dem, was man so von sich gibt.
Und damit herzlich willkommen bei Business Spätzle, dem Podcast für Schaffer, Häuslebauer und was so dazugehört. Ich bin Gerd Fehrle, Unternehmer, Kommunikationsprofi und Philosoph aus dem Schwabenland. Bei mir heute zu Gast Philipp Bechstedt. Hallo Philipp.
Hallo Gerd, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Philipp Bechstedt, TV-Moderator, Medienprofi, Eventbühnenheld und jemand, der es schafft, selbst im größten Scheinwerferlicht noch authentisch zu bleiben. Wir sprechen heute über seinen Weg vom Nachrichtenschreibtisch zum Moderationsmikro, über souveränes Scheitern, da bin ich sehr gespannt, Philipp, schillernde Shows und was man macht, wenn plötzlich das Teleprompterlicht tatsächlich ausgeht. Hier kommt der Mann, der Live-TV so locker wirken lässt wie ein Plausch beim Espresso. Bühne frei für Philipp Bechstedt.
Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank für die Blumen.
Wir steigen gleich ein, Philipp, unsere erste Rubrik. Super spannend. Schaffe, Häuslebauer. Legen wir doch gleich los mit dem Wichtigsten. Wer bist und was machst?
Naja, ob das Wichtigste ist, weiß ich nicht. Für mich zählt immer, dass der Zuschauer gut unterhalten wird, dass der Zuschauer auch was mitnimmt von dem, was man so von sich gibt. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben ausgerichtet, dass es nicht um mich als Person geht. Auch habe mein Volontariat bei NTV gemacht. Da ging es immer schon darum, wie bringt man Beiträge am besten rüber, dass jeder sie versteht. Und das zog sich dann so durch. Ich habe ungefähr 600 Live-Schalten gemacht aus der ganzen Welt, war für CNN hier in Deutschland unterwegs, für Sky News. Da ich in England auch studiert habe, bin ich des Englischen recht mächtig. Und dadurch, dass ich jetzt eben diese journalistische Erfahrung habe, bin ich auch auf die andere Seite gewechselt und coache jetzt DAX-CEOs und Führungskräfte aus großen, aber auch mittelständischen Unternehmen.
Ah, das ist hochinteressant. Du hast also ein zweigleisiges Businessmodell, kann man das so sagen?
Absolut. Also zum einen coache ich und sorge dafür, dass die Journalisten auch, sagen wir mal, ebenbürtige Tennisspieler auf der anderen Seite haben. Es macht nämlich nur Spaß, Tennis zu spielen, wenn beide gut Tennis spielen. Also coache ich die Führungskräfte und auf der anderen Seite bin ich eben auf Bühnen unterwegs. Da hilft mir das natürlich auch, dass ich die Theorie weiß, wie begeistert man die Zuschauer. Und der Journalismus hat mich auch nicht ganz losgelassen. Ich moderiere immer noch eine Sendung hier in Bayern, die bei RTL läuft.
Darf man fragen, welche das ist?
TV Bayern Live läuft immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL und am Sonntag um 17 Uhr auf allen bayerischen Regionalsendern.
Philipp, jemand, der so im Rampenlicht steht wie du, vor der Kamera in der Regel, wie ist denn das mit dem Lampenfieber?
Lampenfieber ist immer da und Lampenfieber ist auch was Positives, denn wenn der Körper ein bisschen Adrenalin ausschüttet, heißt das ja, dass man eigentlich gespannt ist auf das, was kommt, dass man, im Englisch würde man sagen, excited, also anstatt, dass man sagt, man ist nervös, sagt man ist aufgeregt, weil das ist ja auch für den Zuschauer schön, wenn man merkt, okay, dem geht's auch um was, der labert hier nicht nur seinen Stoff runter, sondern der hat wirklich auch Spaß an dem, was er tut.
Stichwort Lampenfieber, etwas abgewandelt. Wie ist das Arbeiten mit CEOs? Sind es schwierige Kandidaten? Sind die handzahm? Wie läuft es ab?
Also es gibt ja viele Menschen, die CEOs werden wollen, weil sie denken, dadurch können sie das ganze Unternehmen lenken und leiten, wie sie möchten. Dem ist ja nicht wirklich so. CEOs sind am Ende die Unternehmenssprecher, die auch ihre Unterschrift und das Dokument setzen, aber am Ende des Tages machen ja die Arbeit die Leute unter ihnen. Und wenn die CEOs das verstehen, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie kann man das Gegenüber davon überzeugen, dass das, was ich als Strategie vorgebe, auch tatsächlich umgesetzt wird. Und die CEOs, die so ticken, mit denen habe ich auch extrem viel Spaß. Es gibt natürlich den ein oder anderen Autokraten in der deutschen Firmenlandschaft. Da ist es dann schon schwierig, weil man hat ja einen persönlichen Draht dann zu dem Menschen und man will ihm ja auch sagen, wie er das und das verhindern kann. Und das ist bei einigen sehr, sehr schwierig. Bei anderen klappt es wunderbar. Die übernehmen all das, was wir ihnen im Coaching mitgeben.
Cool. Männer und Frauen, gibt es Unterschiede im Coaching?
Definitiv haben Frauen immer das Bedürfnis, wenn ihr erster Argumentationsstrang nicht so gut angekommen ist, gerade bei den männlichen Counterparts, die ihnen oft gegenüber sitzen im Vorstand, dass sie dann das Argument wechseln. Und da sage ich immer den Damen, nee, ihr habt doch ein Argument, ihr wollt doch dieses Argument durchdrücken, also wiederholt es nochmal, sagt, ich wiederhole es gern noch einmal, wenn wir es so und so machen, dann werden wir erfolgreich sein. Wechselt nicht eure Argumente, liebe Damen. Und bei den Herren, die sind meistens sehr von sich überzeugt und da muss man eher so ein bisschen auf die Bremse treten, dass man sagt, hey, das Gegenüber ist wichtiger als das, was du sagst.
Interessant. Okay, mir scheint das Ganze sehr dialogisch zu sein, so deine Arbeit. Ist das richtig?
Das ist wie unser Podcast hier. Also Dialog ist definitiv das Allerwichtigste, auch wenn ich auf einer Bühne stehe. Gregor Gysi hat mal gesagt, ich bin ja so ein linker Fuzzi, aber komischerweise stehen da immer hunderte Menschen, wenn ich eine Rede halte. Er schließt es darauf zurück, dass er sagt, ich gehe in einen Dialog mit den Menschen, ich stelle Fragen. Und das ist auch ein ganz toller Trick, wenn man sich selber auch Fragen stellt und die einfach nur beantwortet in einer Rede oder bei einer Moderation, dann kommt das immer mehr wie ein Dialog rüber und es ist viel sympathischer und die Menschen nehmen es viel mehr auf.
Cool. Inwieweit ist das Coaching, um noch eine Frage dazu zu stellen, inwieweit ist dein Coaching auch psychologische Beratung?
Das ist immer ein Stück weit auch Psychologie, denn der Mensch tickt ja nicht gleich. Also man muss immer gucken, welcher Mensch ist eher sehr outgoing, also extrovertiert, wer ist introvertiert, dann muss man das so ein bisschen rauskitzeln. Man redet auch viel über private Dinge. Man kriegt wirklich ein intimes Gespür dafür, wie dieser Mensch tickt und wie man ihn dann auch in die richtige Bahn bringt.
Schweigepflicht?
Absolute Schweigepflicht. Wir reden über keinen unserer Kunden.
Okay, das gehört ja zum Coaching eigentlich auch dazu. Ich sage selbstverständlich. Okay, die Anteile, du bist ja Coach und du bist auch Moderator. Wie sind die Anteile in deinem beruflichen Alltag? 50-40, 50-50? Da sieht man meine Mathematik. Aber
50-40 ist gar nicht schlecht, weil bei 50% würde ich sagen, ist das Coaching, 40% ist das auf der Bühne moderieren und 10% ist dann jetzt heute noch Fernsehen, was früher mal 100% war.
Okay. Ist Fernsehen oder inwieweit ist Fernsehen noch so schillernd, hat noch die Aureole, die sich klein Hänschen von anno dazu mal, also ich eigentlich, vorstellt?
Das ist, finde ich, in jeder Branche mittlerweile gleich. Ob das im Sport ist, ob das im Fernsehen ist. Man hat so viel unterschiedliche Kanäle, über die man Informationen zu sich nimmt. Es ist sehr schwer für einen Zverev heute zu einem Boris Becker zu werden. Es ist sehr schwer für einen Joko zu einem Thomas Gottschalk zu werden. Es gab einfach weniger. Und deswegen ist Fernsehen auch nicht mehr so schillernd. Das Einzige, was man versuchen kann, und das versuchen wir im Regionalfernsehen, wirklich nah beim Menschen zu sein und dann auch den Menschen in den Vordergrund zu stellen und Geschichten aus dem Leben zu erzählen. Und dann hast du noch eine Chance. Das andere ist noch Live-Fernsehen. Ich finde, Live-Sport oder auch Live-Shows werden immer ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ansonsten gibt es halt leider die...
Stichwort Boris Becker. Du frönst ja einer recht außergewöhnlichen Sportart. Ist das richtig?
Das stimmt. Es hat alles angefangen mit Boris Becker. Ich habe Boris Becker als kleiner Junge getroffen und habe mir dann von der Marke Lotto, mit der er damals ausstaffiert wurde, alles gekauft, was es gab und hatte auch seinen Tennisschläger, hatte sogar seinen Aufschlag irgendwann drauf und den Becker-Hecht. Ich habe mir dann aber zwei Bänder gerissen. Ich war irgendwo in Oberbayern, keine Ahnung, einer der 10 Besten oder so, keine Ahnung. Die Karriere war dann damit beendet für mich, weil ich hasse es, wenn man doppelt doppelte Bänderrisse hat oder bekommt, nur weil man ans Netz vorstürmt, weil jemand einen Stopp gespielt hat. Und deswegen habe ich mich für einen anderen Sport interessiert, nämlich Cricket. Und ja, mittlerweile weiß ich, dass Cricket der zweitgrößte Sport der Welt ist. Ich glaube, Fußball hat 3,5 Milliarden Fans und Cricket hat 2,5 Milliarden Fans. Danach kommt lange nichts. Und ja, dieser Sport interessiert mich total. Der ist intelligent, der hat Strategie und vor allen Dingen braucht man auch extreme Ausdauer.
Dank dir weiß ich auch ein bisschen. Ich weiß überhaupt, dass es Cricket gibt, genau genommen, dank dir. Was ist das Schönste am Cricket-Spielen?
Das Schönste ist, dass man zum einen Individualsport hat, also man hat einen Schläger in der Hand und muss den Ball wegpfeffern, da ist man auf sich allein gestellt. Genauso beim Werfen, wenn man alleine mit dem Ball versucht, das Tor zu treffen, ist man auf sich allein gestellt. Und ansonsten hat man eben das ganze Team, 11 Spieler gibt's, auf die man sich verlassen muss und mit denen man interagieren muss. Also der Kapitän hat eine Riesenrolle, der muss das Feld stellen, der muss die Positionen bestimmen, der muss auch die Motivation. Und ich war eben Kapitän der U19 und war dann eben in der vollen Nationalmannschaft. Und ganz ehrlich, fitnesstechnisch sieht das immer sehr langsam aus, was da passiert auf dem Cricketfeld.
Das stimmt.
Aber
ja,
im Endeffekt, man schlägt den Ball, sprintet dann entweder 20 Meter oder 40 Meter oder sogar 60 Meter im Vollsprint. Und dann muss man den Puls wieder runterbringen, weil dann kommt der Ball wieder mit 160 km/h auf. Eine halbe Sekunde, um zu reagieren.
Wir sind ja noch beim Schaffe Häuslebauer, also beim Business. Aber da passt das Cricket ja rein, weil du das zum Teil ja auch beruflich, also den Sport mit dem Beruf verbindest.
Ja, zumindest mache ich ehrenamtlich das, was, oder ich provoziere ein bisschen den Deutschen Cricketbund und den Bayerischen Cricketverband, denn ich versuche den Menschen, die hier zum Beispiel aus Indien, Australien, Südafrika etc. nach Deutschland gekommen sind, um zu arbeiten, die hier vielleicht sogar eine Familie gegründet haben, diesen Sport, ihren Sport zurückzugeben. Weil es gibt in Deutschland zwar 540 Teams und auch eine Bundesliga, zweite Bundesliga und so weiter und so fort, aber die, sagen wir mal, Inder, die hier zu Siemens, Infineon kommen, es gibt allein in München 17.000 Inder, die denken erstmal nur an die Karriere und nicht an die Freizeit. Und ich möchte, dass die Firmen denen sagen, hey, es gibt euren Sport Cricket und in Indien ist das wie eine Religion.
Okay, cool. Gsells und Gräuchertes, Philipp, wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik. Hier geht es um Süßes oder Deftiges, um echte Unternehmensgeschichten. Was gab es für einen Moment in deinem Businessleben, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Und ich meine im Gedächtnis. So im Gedächtnis, dass du unter Umständen nachts mit Schweiß auf der Stirn oder einem Lächeln auf den Lippen wach wirst. Gab es da was? Witzig, wild oder wertvoll?
Also, wir kommen wieder zurück zu Boris Becker. Jeder hat ja seine Idole und jeder hat irgendwas, was ihn mit der Kindheit verbindet. Und das ist bei mir eben Boris Becker. Und ich wurde von Mercedes-Benz beauftragt, beim Laureus World Sports Award in Monaco zu moderieren.
Okay.
Auf dem roten Teppich, live, vor einer knappen Million Zuschauer im Social Media. Okay. Und da kamen dann die Promis am roten Teppich durch und ich habe den einen interviewt und den anderen interviewt. Und dann sagt mir der Regisseur, Achtung, da kommt Boris Becker. Und den übernimmst du jetzt. Ich hatte noch eine Co-Moderatorin. Ich war so happy, dass ich Boris Becker jetzt bekomme. Und wir hatten so ein kleines Bilderrätsel. Und da war ich auch mit drin, mit dem Tennisschläger, der gespielt hat. Und ich habe ihm eben gezeigt, wer ist das, wer ist das, wer ist das. Aber ich habe total vergessen, dass man ja eigentlich dort auch ein bisschen Inhalt produzieren wollte. Und Roger Federer hatte gerade mit, weiß ich nicht, weit über 30 wieder ein Turnier gewonnen. Und die eigentliche Frage wäre gewesen, was sagen Sie eigentlich zu Roger Federer, der auch gerade hinter uns im Bild langgelaufen ist. Also wir haben ihn sogar im Bild gesehen. Ich konnte das aber nicht. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie ich mit meinen Eltern sonntags Tee getrunken habe und 5 Stunden lang seine Matches mit Sampras angeguckt habe und dass ich ihm so wahnsinnig dankbar bin für diese Kindheitserinnerung. Okay. Und der Regisseur war so mittelbegeistert. Und es gibt mir noch den ein oder anderen schweißtreibenden Aufwachmoment nachts. Aber ich muss sagen, ich würde es heute wahrscheinlich nicht anders machen.
Also würde ich sagen, da hat einfach ein echter Fan sein Idol interviewt und dann ist es sozusagen legitim, dass sowas passiert. Wie hat denn Boris Becker reagiert?
Ja, er hört das wahrscheinlich ziemlich oft. Also Boris war so, ja, danke.
Okay, sehr nett. Abgeklärt.
Ja.
Okay.
Ja.
Philipp, der Spätzles-Hack. Jetzt wird es sozusagen praktisch. Was ist dein persönlicher Spätzle-Hack? Also ein Tipp für mich, für unser Publikum da draußen, fürs Business. Was hilft dir am meisten oder was rätst du dringend den anderen?
Für mich gibt es auch wieder da, das kommt aus dem Cricket, das heißt Control the Controllables. Alles, was wir selber kontrollieren können, können wir beeinflussen. Äußere Einwirkungen wie Wetter oder andere Menschen zu einem so oder so sind, das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur uns selber beeinflussen. Und das ist das eine, dass man eben sich Gegebenheiten anpasst. Das müssen alle, das müssen wir dann eben auch. Aber es gibt auch diese toxische Positivität oft im Business. Wenn man irgendwie eine Mammutaufgabe vor sich hat und der Chef sagt zu einem, ach komm, das schaffst du schon, ja, das klappt schon. Und diese toxische Positivität führt dazu, dass man am Ende es vielleicht nicht schafft, weil man ja sagt, ja, es wird schon klappen. Also ich habe jetzt nächsten Monat beispielsweise, habe ich glaube ich 20 Jobs. Wenn ich das als Ganzes anschaue, dann sage ich mir, oh my God. Mhm. Ja? Aber was kann ich jetzt noch kontrollieren? Wenn ich jetzt sage, ach, das klappt schon, das kriege ich schon hin, dann verleitet mich das wahrscheinlich dazu, abends mit meinen Kumpels einen trinken zu gehen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit bis zum ersten Auftritt, dann setz dich gefälligst hin und mach deinen Job. Das kommt auch aus der Uni. Da hat ich habe BWL studiert in Canterbury, hat meine Strategieprofessorin zu mir gesagt, also Philipp, ich glaube, das wird nichts mit deinem Abschluss hier. Und dann habe ich mich, das hat mich so angespornt, dann habe ich mich wochenlang hingesetzt und war dann am Ende, stand ich in der Kathedrale von Canterbury und sie saß da und ich habe genau ihr Gesicht angeschaut. Die hat so gestaunt, weil ich auf einmal der Drittbeste der Uni war. Und das war einfach, weil ich gesagt habe, hey, das kannst du jetzt noch kontrollieren. Also control the controllables.
Mhm, cool. Also Stichwort, also control the controllables finde ich sehr interessant. Und auch der Begriff toxische Positivität. In Wirklichkeit ist es nämlich gar keine Positivität. Das ist schon cool. Und da gilt es auch, Abwehrstrategien dagegen zu entwickeln, wenn jemand mit solchen toxischen Positivitäten kommt. Sehr cool. Vielen Dank, Philipp. Ich bin jetzt versucht, einfach zu sagen, du Philipp, das war fein nix. Manchmal läuft es halt einfach auch schief. Gerade eben ist es nicht schief gelaufen. Was war bei dir so ein Moment, wo du zu dir selber sagst oder du hast es gesagt gekriegt, wow, das war fein nix?
Also, ich bin ein Mensch, der sehr harmoniebedürftig ist und der auch immer meinen Eltern immer alles recht machen wollte. Und das ging bei mir aber so weit, dass ich 2009, da hatte ich gerade PS das Automagazin bei NTV bekommen, dass ich da der Moderator werde. Und da hatte meine Mutter die fixe Idee, dass ich jetzt doch den Kindermodeladen meiner Mutter übernehme.
Okay.
Nikis am Tegernsee. Und wie der gute Sohn so ist, hat er das gemacht und war dann auf einmal Verkäufer von Luxusklamotten für Kinder. Und da würde ich mal sagen, als Journalist und als jemand, der gerade eine Karriere noch vor sich hat, das war für nix. weil mit Kinder-Luxusklamotten konnte ich eigentlich wirklich nichts anfangen. Ich hatte parallel noch, habe ich für Brainlab gearbeitet, eine Medizintechnikfirma aus München, eine wunderbare Firma. da war ich das Gesicht bei YouTube und so weiter, hat mich viel mehr interessiert, also Medizintechnik, als Luxus-Kindermode.
Kann ich verstehen. Ich mag Kinder, aber ich kann das nachfühlen. Wie bist du aus der Nummer rausgekommen, Philipp?
Also ich habe dann eine große Lagerhalle gemietet, hatte Büros, war alles schick und trotzdem hat es mich noch nicht so richtig geflasht. Auch wenn das ja dann irgendwie so ein Business war. Ich habe den Online-Shop ausgebaut. Wir waren in Deutschland, glaube ich, Nummer 1 bei Luxuskindermode. Aber ich habe dann gesagt, so, ich kann damit nicht mehr umgehen, ich kann damit nicht mehr leben. Ich baue jetzt das Sortiment um. Und ich habe dann Spielzeug eingekauft, ganz günstiges Zeugs, auch für 99 Cent. Und habe in unserem Laden einen Concept Store gemacht und habe auf einmal angefangen, Spielzeug und Mode, aber nicht nur Luxus, sondern eben auch für die breite Masse anzubieten. Das hat mir dann schon mal geholfen. Am Ende des Tages musste ich aber sagen, wir waren bekannt für Luxus-Kindermode. Nickies.com ist heute noch bekannt für Luxus-Kindermode und deswegen habe ich die Firma dann 2015 verkauft.
War sie sauer, deine Mutter?
Meine Mutter war schon traurig. Sauer vielleicht nicht. Mittlerweile ist sie überglücklich, weil es der gesamten Modebranche nicht mehr so ganz so gut geht. Und auch dieses Risiko, dass man immer ein Warenlager hat von 1 Million, was man eben auch ja umschlagen muss, ja, das muss heraus, das Zeug. Und insofern, ja, war sicherlich nicht begeistert, aber mittlerweile ist sie glücklich und das macht mich dann natürlich als guter Sohn auch wieder glücklich.
Aber erstaunlich, also tolles Konzept, du hattest ein Problem vor dir und wenn ich das mal so interpretieren darf, du hast dann diversifiziert, du hast sozusagen den Stier bei den Hörnern gepackt und dann was anderes draus gemacht, also Initiative ergriffen, wenn ich das richtig verstanden.
Genau, ich wollte einfach auch wieder, dass die Menschen auch in Rottach-Egern oder auch online, dass die mit einem glücklichen Gefühl auch bei Nickies auf die Seite gehen oder in den Laden kommen. Und dieses glückliche Gefühl vor allen Dingen auch die Kinder, dieses McDonald's-Prinzip, dass man die Kinder lockt mit irgendwelchen Elektroautos, die sie dort fahren konnten im Laden, das hat auch gezogen. Das hat auch dann dazu geführt, dass die Eltern vielleicht doch das ein oder andere Teil von Stone Island oder Gucci gekauft haben.
Gibt es den Laden noch?
Ja, Laden gibt es noch und Online-Shop gibt es noch. Also alles ist da.
Jetzt kommen weitere Fragen und zwar unsere 4 schnellen Spätzle-Fragen. Philipp, die Fragen sind schnell, die Antworten müssen es nicht sein. Dein Lieblingstool im Business?
Da gehe ich wieder auf die Kommunikation zurück. Wir wollen ja immer alles korrekt sagen. Wir haben das in der Schule schon gelernt. Man muss alles richtig sagen. Dabei geht es vor allen Dingen darum, dass eben das Ganze beim Gegenüber ankommt. Also mein Lieblings-Business-Tool im Business ist Ethos, Logos, Pathos. Zuerst eine allgemeine Aussage treffen, die wirklich jeden berührt, wo jeder irgendwie mitgeht. Dann erst die Fakten und dich selber in den Vordergrund rücken und am Ende die Leute noch entlassen mit einem positiven Gefühl in die Zukunft.
Boah, da schmelze ich ja dahin. Sehr geil, Philipp. Gefällt mir gut. Mit wem würdest du gern mal Maultaschen essen gehen?
Also historisch würde ich sagen mit Robin Williams, weil ich glaube, mit dem wäre so eine Maultasche sehr tiefgründig und so ein Abend auch sehr lustig. Der hat übrigens über Cricket mal gesagt, das ist Baseball auf Valium. Also insofern hätte ich gerne mit ihm darüber diskutiert. Und der andere, mit dem ich wirklich sehr gerne mal eine Maultasche essen würde, wäre Sachin Tendulkar. Nicht nur einer der reichsten Menschen der Erde, sondern auch der wohl ja, berühmteste Cricketspieler, den es jemals gab, aus Indien. Der hat mit 16 schon in England über 100 Runs geschlagen. Und da würde mich vor allen Dingen mal interessieren, wie er dann das Wort Maultaschle aussprechen würde.
Das wäre sehr interessant. Was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg bedeutet für mich, Zeit zu haben, um mit meinem Kind, mit meinen Liebsten und mit meinen Freunden Zeit zu verbringen.
Was würdest du heute anders machen?
Ich würde noch mehr alles das, was mir so über den Weg läuft, annehmen und machen. Also ich hatte einen Profivertrag im Cricket angeboten bekommen. Heute würde ich den annehmen. Nach dieser Episode mit meiner Strategieprofessorin hat die mir einen Doktor angeboten, nach dem Bachelor. Also ich hätte noch nicht mal einen Master gebraucht, hätte ich heute angenommen. Einfach Ich habe, glaube ich, nur eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Das war für das Praktikum bei NTV. Und ansonsten lief das immer alles so, weil es auf mich zukam. Und dann konnte ich eigentlich auswählen, was ich so annehme. Aber ich glaube, heute würde ich noch mal alles annehmen, was so mir vor die Flinte kommt.
Okay, danke, klasse. Das klingt bewundernswert. Also so ein harmonischer Lebenslauf. Auch wenn du die Chancen nicht immer ergriffen hast, ist ja trotzdem was Tolles draus warten. Vielen Dank, lieber Philipp. Danke fürs Dasein, für die offenen Einblicke und für die Geschichten. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mir notiert, möge dir das Licht des Teleprompters auf ewig leuchten. Kann man das so sagen?
Ja, wäre schön, wenn es immer leuchten würde. Aber dafür hat man seine Kettle in der Hand und kann ja immer noch ablesen.
Das ist cool, weil sozusagen meine allerletzte Frage wäre gewesen, was macht man denn, wenn das Licht ausfällt?
Also man muss einfach ruhig bleiben. Man muss wirklich ruhig bleiben. Man ist ja irgendwie, Live-Situationen sind ja das, wofür Menschen live Fernsehen anschalten. Und wenn da mal was schief geht, dann schauen sie das noch lieber. Deswegen ruhig bleiben, Mensch bleiben und vor allen Dingen über seine Fehler einfach auch mal die Fehler der Technik oder auch über seine eigenen sich auch mal freuen. Okay. Es gibt so tolle Fehler, die man machen kann. Und daraus lernt man und man wächst daraus und deswegen liebt eure Fehler und lernt daraus.
Okay, großartig. Vielen Dank, Philipp, fürs Kommen. Dir da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder beim nächsten Podcast Business Spätzle mit neuen Gästen, neuen Tipps und neuen Geschichten. Und damit sage ich Tschüss und Ade. Bis zum nächsten Mal bei The Business Spätzle. Wenn du gerne mal über dein Business mit mir schwätzen willst, melde dich doch gern mal unter gert-fehrle.de. Tschüss.